Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Seid gegrüßt. Ihr hört eine neue Folge Down, Set, Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir sind gerade auf Tour, wenn ihr diese Folge hört. Vielleicht seid ihr auch bei einem der Tour-Spots mit dabei. Dann sehen wir uns, da freuen wir uns sehr. Das heißt, wir nehmen diese Folge ein paar Tage früher auf und haben eine ganz besondere Folge vorbereitet. Etwas, was wir so noch nie gemacht haben. Wir haben euch nach Hot Takes gefragt für die anstehende NFL-Saison. Wir haben jeder Hot Takes von euch rausgesucht und werden diese beurteilen, einschätzen und ranken. Das alles gleich. Vorher haben wir natürlich noch eine Sache, die wir bisher noch nicht angesprochen haben. Es wird auch dieses Jahr wieder eine Fantasy-Football-Hörerliga geben, so wie die letzten Jahre auch. Da könnt ihr alle mit dabei sein, also zumindest theoretisch. Letztendlich haben wir nicht ganz so viele Plätze frei. Ich glaube, wir haben eine 14er Liga, ein paar Plätze sind vorreserviert, für uns beide natürlich, für den Vorjahressieger, für den Sieger der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga, für einen aus dem Bundesliga Orga-Team und so weiter. Aber trotzdem, ihr könnt euch alle bewerben. Und zwar wo, Adrian?
Es wird auf Instagram, wenn ihr diese Folge hört, wird es einen Post schon gegeben haben. Also ihr findet den dort, wenn ihr da mit dabei seid. Da könnt ihr euch bewerben, da werdet ihr alle Infos finden. Wir haben es die letzten Jahre auch immer so gemacht, dass wir das ein bisschen aufteilen. Also es wird dann einen kleinen Pool auf Twitter geben und es wird einen kleinen Pool im Discord-Channel geben. Ich glaube, so hat man es immer aufgeteilt auf die drei Töpfe, damit jeder auch die Möglichkeit hat, wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ich bin Supporter, aber ich habe kein Social Media oder ich habe nur das eine oder nur das andere, dass jeder die Chance hat, mitzumachen. Und das haben wir jetzt noch nicht besprochen, aber ich schätze mal, wir werden das wieder so wie letztes Jahr auf der Tour auslosen, wahrscheinlich, einfach weil es zeitlich gar nicht anders geht.
Genau. Ja. Wir haben letztes Mal Instagram live gemacht. Wahrscheinlich werden wir es so oder so ähnlich auch wieder machen. Ihr werdet auf jeden Fall mitbekommen, wenn ihr dabei seid. Über Twitter können wir vielleicht auch in der Zukunft mal sprechen, ob das die Plattform ist, die wir da weiterhin bespielen wollen. Aber dieses Jahr machen wir es auf jeden Fall nochmal so. Da könnt ihr euch, wie gesagt, gerne bewerben. Und ganz wichtig, ich habe keinen Bock auf Slow Draft. Ich bin der Meinung, vielleicht ein Hot Take, passend zur Folge, Slow Draft sind somit das, ich verstehe den Grund, warum Slow Drafts gerade so populär sind und viele Leute Slow Drafts machen, weil es ist schwierig, keine Ahnung, 12 Leute zu einem Termin zusammenzubekommen, dass man einen Live-Draft machen kann.
Aber der Vibe ist schon sehr anders.
Ist der Vibe komplett anders. Also ich hatte letztes Jahr keinen einzigen Live-Draft und habe das sehr vermisst, muss ich sagen. Weil Slow Draft einfach, dann machst du nebenbei mal so deinen Pick, hast irgendwie 8 Stunden Zeit. Genau. Und der zweite Punkt, neben den Vibes, es gibt viel, viel weniger diese Panic-Moves, diese Panic-Picks, nenne ich es jetzt mal. die gehören dazu. Und ich mache die auch selber. Ich weiß noch, wirklich in jedem Live-Draft mindestens ein Pick, wo ich danach gesagt habe, den hätte ich gerne anders gemacht. Aber die gehören dazu, finde ich. Und nur so entstehen vielleicht auch mal, so ein paar überraschende Picks so fällt dann ein Draftboard auch mal ein bisschen anders als die ganzen Mock-Drafts oder wie man das erwartet. Ich finde, das gehört zu Fantasy-Football einfach mit dazu. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machen einen Live-Draft für diese Hörerliga. Also bewerbt euch am besten nur, wenn ihr es einrichten könnt, am 2. September, das ist ein Dienstag, abends dabei sein zu können. Deswegen, natürlich könnt ihr auch
immer
auf Autopick stellen.
Also letztes Jahr haben wir Slow Draft gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die Jahre davor ja nie. Und es hat, glaube ich, immer geklappt, dass, sagen wir mal, bis auf einen alle auch im Draft dabei waren.
Es ist ja auch nicht so, dass man heutzutage bei einem Live-Draft irgendwie vor einem PC mit 2 Monitoren sitzen muss. Du kannst auch nebenbei am Handy machen. Also,
richtig. Ja.
Gut. Fantasy Rankings gibt es bei Patreon. Könnt ihr euch nach wie vor runterladen. Jetzt kommen wir zur Quick Question. Langsam.
Quick Question.
Und die kommt von I Should Be at Work. Schöner Name. Auf einer Skala von 0 bis heiß wie Frittenfett, wie sehr freut ihr euch auf diese Saison? Und hat sich eure Begeisterung für die NFL über die Zeit verändert?
Wie ist bei dir? Hab mir darüber Gedanken gemacht, vielleicht gibt es irgendwann so einen Tipping Point, aber im Moment geht es mir immer noch so, dass ich mich eher mehr drauf freue, je mehr ich verstehe und weiß und so das Ganze einordnen kann. Und jetzt gerade, wo wir auch den Draft seit ein paar Jahren ja wirklich nochmal intensiver covern als vor 5, 6 Jahren, dass ich viele Takes zu den neuen Spielern schon habe und irgendwie bei vielen gespannt bin, wie schlagen die sich in der neuen Situation, was ist deren Rolle, ist es auf jeden Fall anders geworden, würde ich sagen, weil ich auch generell die NFL nochmal ganz anders begleite als vor 6, 7 Jahren. Aber im Moment ist es für mich schon immer noch so, jetzt gerade so in der Zeit, so Ende August, alles fährt so hoch, man merkt so richtig, ich sitze dann so an so Power-Rankings und Quarterback-Rankings und die ganzen Saisonstart-Themen kommen halt hoch, dass ich schon dann richtig, richtig Bock habe wieder. Wahrscheinlich anders als vor, weiß nicht, 5, 6 Jahren, aber nach wie vor sehr, sehr viel Bock in der Zeit des Jahres.
Ich grundsätzlich auch. Bei mir ist es so, dass die Vorfreude erst nach den Division-Previews so richtig losgeht. Division Previews sind für mich ja schon einfach Arbeit, also abarbeiten sozusagen.
Ja. Ja.
Das sind jetzt nicht die spaßigsten Folgen des Jahres. Sie sind für uns, und ich glaube zumindest, ich sehe ja die Zahlen, wie viele Leute diese Folgen hören, auch im Vergleich zu anderen Folgen, für uns extrem wichtig, aber auch für euch, um einfach ja einen Überblick zu bekommen über jedes Team, über jede Division.
Genau.
Deswegen ist es
genau
auch wichtig, dass wir sie machen. Wie gesagt, auch für mich, um einfach ja bei jedem Team eine Meinung zu haben und sie einzuschätzen. Gleichzeitig sind das keine Folgen, wo jetzt meine Vorfreude steigt. Das fängt danach an. Das fängt bei so Folgen an, wie jetzt dieser Folge, die wir heute machen, oder natürlich der Prognosefolge, wo man schon Wochen vorher drüber nachdenkt, welche Spieler könnten für einen Maiger in Frage kommen,
mhm,
oder für welches Team könnte eine Überraschung oder eine Enttäuschung sein.
Voll.
Bei mir ist es Fantasy, was dann auch immer extrem die Vorfreude startet. Und Fantasy-Football bei mir die letzten Jahre eher so auf einem absteigenden Ast gewesen. Ich habe auch die Ligen extrem runtergeschraubt. Dieses Jahr habe ich wieder richtig Bock auf Fantasy.
Okay.
Habe auch die ein oder andere Liga mehr, ein paar Bestball-Ligen noch mit dazu. Das ist wieder gestiegen. Aber jetzt mal rein aufs Sportliche. Ich will jetzt nicht die Spaßbremse sein. Dieses Jahr mit Blick auf die NFL, ich habe zu wenige Teams, wo ich einen persönlichen Hype empfinde. Weißt du, wie ich meine?
Also ja, finde ich spannend.
Also zum Beispiel,
ja,
ich hatte immer mal wieder die Chargers zum Beispiel, wo ich einfach so ein Hype-Team habe, wo ich ganz klar höher bin als der Konsens, wo es gewisse Storylines gab, wo ich wirklich einen Hype entwickelt habe. Das waren mal die Browns. Und bei beiden dieses Jahr so, hell nah. Nee, bei beiden kein Hype bei mir vorhanden.
Ich sehe den Punkt, also ich weiß, was du meinst, weil es mir, Witz ist jetzt eine witzige Situation, weil wenn ihr diese Folge hört, vielleicht wart ihr schon bei einem Tourspot dabei und habt unsere Preview-Folge schon gehört quasi, von der ich jetzt gleich rede, die ich vorbereitet habe, weil es mir echt so ging in der Vorbereitung, dass ich, das habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben, da, als ich da dran saß, dass ich so ein bisschen gestruggelt habe, wer ist eigentlich mein Super Bowl-Pick? Und auch so diese, was sind so die Top-Teams, so die Teams, die ich ganz oben sehe? Klar, in der AFC, grob weiß man es immer, aber so kein Team, wo ich so richtig diesen, yes, da bin ich all in mit. Gleichzeitig sage ich aber auch, dass es für mich dieses Jahr vielleicht sogar mehr als in vergangenen Jahren in dieser, sagen wir mal, Mittelklasse Teams gibt, auf die ich Bock habe. Also das sind die Raiders für mich, das sind die Patriots, mittlerweile echt auch die Patriots so ein bisschen für mich. Ist für mich ein Team wie Jacksonville, da werde ich die jetzt nicht mitkriegen, aber da gibt es mehr Teams, wo ich sage, die werden nicht um den Titel spielen. Wo man jetzt zum Beispiel deine Chargers-Takes waren ja dann häufig so, wenn es gut läuft, ne, dann, weiß nicht, zweiter Platz und Playoffs und so. Das weiß ich jetzt nicht mal bei den Teams, die ich da gerade gesagt habe, aber wo ich trotzdem auf die Teams richtig Bock habe.
Du traust dich dann aber auch nicht so richtig weit weg vom Konsens zu gehen. Und da kann ich dir jetzt schon mal sagen, gerade in so einem Jahr, also ich habe ein, zwei Teams auf dem Zettel. Mhm. Ich glaube, ich muss mich noch selber dann aber so sehr davon überzeugen, also, dass ich sie dann wirklich deutlich höher tippe als vielleicht der Konsens. Aber da gibt es ein, zwei Teams.
Okay.
Ich habe
okay
die Prognose jetzt noch nicht vorbereitet. Aber ich weiß, dass da ein, zwei Teams in der Verlosung sind, wo ich schon weiß, okay, ich scheine da etwas positiver zu sein.
Bin gespannt.
Aber
bin
es
gespannt.
Ist nicht so dieser Hype auf einzelne Teams. Noch habe ich nicht für mich meine Takes gefunden,
mhm,
ja, für die
du meinst,
ich durchs Feuer
deine
gehe.
Deine Atlanta Falcons letztes Jahr, die suchst du noch.
Da wäre ich froh gewesen, wenn es die nicht gegeben hätte. Ja, so viel dazu.
News aus der NFL.
Wie gesagt, diese Folge ist ein paar Tage vorher aufgenommen worden und zwar schon am vergangenen Freitag. Das heißt, alles, was zwischen Freitag und heute passiert, haben wir natürlich jetzt nicht an News mit dabei. Das sind die Roster-Cuts zum Beispiel mit enthalten. Also wenn es da vielleicht einen überraschenden Kandidaten gibt, der ein Roster nicht geschafft hat, dann seht es uns nach. Vielleicht gibt es noch einen Trade. Ja, vielleicht gibt es sogar einen Blockbuster-Trade. Dann werden wir wahrscheinlich...
Blockbuster, ja, das
dann müssen wir wohl noch mal irgendwie ran.
Genau. Aber es gibt ja zu den Roster-Cuts halt immer diese kleinen Trades, ne? Das sind die Trades, die Teams machen, damit ein Spieler nicht entlassen wird und auf den Markt kommt. Und wir haben ja auch ein, zwei Kandidaten, die da jetzt so ein bisschen schon floaten. Also wenn ihr das hört, wisst ihr mehr als wir. Und Brian Robinson so zum Beispiel. Solche Trades werden wahrscheinlich noch ein paar kommen. Seht uns nach, die haben wir heute nicht dabei.
Ja, aber es gab schon diese kleinen Trades. Zum Beispiel haben die Broncos ihren Wide Receiver Vele nach New Orleans zu den Saints getradet.
Hat mich auf den ersten Blick ein bisschen überrascht, dass die Broncos den abgeben, weil er letztes Jahr eigentlich so ein solider Big Slot für sie war. Siebtrunden-Pick war dann ja echt eine positive Geschichte. 41 Catches, fast 500 Yards, 3 Touchdowns. Unterstreicht wahrscheinlich auch nochmal, dass die Broncos viel von ihren beiden jungen Receivern halten. Pat Bryant, Troy Franklin. Gerade bei Franklin gab es auch echt einige positive Camp-Berichte. Mhm. Und ich meine, für die Saints auf der anderen Seite ist es halt ein Big-Body-Receiver. Die haben ja ein relativ kleines, schnelles Receiving-Core. Wenig Größe. Sie hatten Bob Means eigentlich für diese Rolle. Der hat sich schon früher in der Offseason verletzt und verpasst diese Saison. Wir könnten jetzt darüber diskutieren, ob die Saints an dem Punkt, an dem sie sind, einen Viertrunden-Pick nächstes Jahr wegtraden sollten. Plus einen Siebtrunden-Pick das Jahr drauf. Aber ich glaube, müssen wir ehrlicherweise auch nicht, weil wir einfach wissen, wie die Saints diese Dinge angehen. Und das ist halt in ihr, ja, Saints sind immer, immer im Win-Now-Modus.
Ja. Troy Franklin hatte ich jetzt auch angesprochen. Absoluter Breakout-Kandidat. Vielleicht ist er Teil der Prognosefolge nächste Woche. Den habe ich auf jeden Fall schon pre-Draft ein Auge geworfen gehabt und natürlich jetzt, wo er scheinbar in eine größere Rolle kommt, umso mehr. Die 49ers haben auch einen Trade gemacht und haben sich Sky Moore geholt.
Ja, das ist ein Move, den die Niners machen, weil sie einfach wahnsinnig viele Fragezeichen, Ungewissheiten auf Receiver aktuell haben. Also sie traden für Sky Moore. Der Trade ist ein 2027er Sechstrunden-Pick gegen ein 2027er Siebtrunden-Pick. Das heißt, das ist genau so ein Kandidat, was ich gerade gemeint hatte. Er wäre wahrscheinlich gecuttet worden. Den hätten die Chiefs wahrscheinlich entlassen. Und dann sind es eben diese Low-Level-Trades, wo Teams dann einen kleinen Preis zahlen, wirklich einen Tag-3-Pick-Tausch, um sich einen Spieler zu sichern, bevor er halt Free Agent wird und dann vielleicht andere Teams da noch irgendwie mitbieten. Bei Sky Moore, ich glaube, aus Chiefs-Sicht ist es nachvollziehbar, dass die sich dann von dem trennen wollen. Ist ein relativ klarer Draft-Bust gewesen, jetzt auch wieder dieses Jahr. Ich schätze, maximal wäre der noch Wide Receiver 5, wenn nicht weniger gewesen bei Kansas City und die Niners Receiver aktuell. Wir haben das jetzt nicht immer in allen Details besprochen, aber ich habe es mal kurz zusammengefasst. Also, Brandon Ayuk, Kreuzbandriss natürlich noch, arbeitet sich zurück. Offene Timeline haben die Niners so kommuniziert. Jawan Jennings hat eine Wadenverletzung und will einen neuen Vertrag. Mhm. Also vielleicht ist das so eine Geschichte, wo die Wadenverletzung auch weggehen würde, wenn er den Vertrag hat. Das weiß man immer nicht so ganz genau. Aber der hat auch fast das ganze Camp jetzt nicht mitgemacht. Jordan Watkins hat eine Knöchelverletzung. Russell Gage hat sich gerade am Knie verletzt und wird wahrscheinlich noch bis kurz vor Saisonstart potenziell fehlen, bis zur Kickoff-Woche wahrscheinlich. Und DeMarcus Robinson wurde gerade für die ersten 3 Saisonspiele gesperrt. Also da sind viele Spieler eben auch aus der zweiten, dritten Reihe, die im Moment nicht zur Verfügung stehen. Und wenn die alle wieder fit sind, kann gut sein, dass ein Sky Moore dann auch gar keine Rolle mehr spielt. Vielleicht ist er auch ihre Nummer 4 oder Nummer 5 dann, keine Ahnung. Aber die Niners haben im Moment einfach schon recht viele Receiver mit Fragezeichen hinter ihrer Verfügbarkeit für die ersten Wochen der Saison.
Das waren die News. Wie gesagt, Freitag Aufnahme, da passiert bestimmt noch einiges. Sprechen wir vielleicht auf Tour auch drüber. Mal schauen. Mhm. Jetzt kommen wir zu euren Hot Takes.
NFL Preview.
Das ist ein Format, da bin ich ganz ehrlich, für alle, die Culture Berlin verfolgen, das haben wir jetzt für die zweite und erste Bundesliga gemacht auf dem Culture Berlin Kanal. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir dachte, warum machen wir es nicht für die NFL? Die Leute haben so gute Ideen. Mhm. Und bei Hot Takes ist es häufig, man ist so ein bisschen in seinem eigenen Kopf gefangen, weil natürlich versucht man sich da frei zu machen und über den Tellerrand hinaus zu denken sozusagen, also auch außerhalb der eigenen Comfortzone sozusagen, aus der eigenen Zone, was man für realistisch hält. Aber es gibt dann halt wirklich auch Blickwinkel, Storylines, auf die man selber vielleicht gar nicht kommt. Deswegen haben wir euch gefragt, schickt uns doch mal eure Hot Takes. Takes, die wirklich sehr unwahrscheinlich, aber nicht komplett unmöglich sind, an die ihr vielleicht sogar ein bisschen glaubt. Das konntet ihr bei Instagram und auf unserem für Supporter exklusiven Discord-Channel machen. Und wir haben jeder Hot Takes mitgebracht, die der andere noch nicht kennt. Und jetzt werden wir die gleich beurteilen, bewerten und einranken. Klassisch 5 verschiedene Tiers sozusagen. Von, ja, ist überhaupt nicht hot, kann wirklich passieren. Also sagen wir mal ein eiskalter Take. Bis hin zu viel zu heiß. Dieser Hot Take ist drüber, das wird niemals passieren. Dazwischen haben wir noch abstufend ein bisschen, also ja, ein heißer Take, der ist heiß, eher ausgeschlossen. Ein lauwarmer Take, das ist in der Mitte. Und wir haben dann noch einen kühlen, eine kühle Brise. Ja, das sind unsere 5 Kategorien. Möchtest du mit deinem ersten Hot Take anfangen?
Ich fange gerne an, weil ich habe, der Pun ist nicht intended, ist mir auch gerade erst aufgefallen, aber ich habe mir aufgeschrieben, zum Warmwerden für dich, habe ich mir einen ausgesucht, der, glaube ich, der vielleicht, also der könnte schon interessant sein, aber ich glaube, er liegt dir auch. Und der kam von Bold Up Germany. Und der Take ist, und Marion Hampton hat in dieser Saison mehr Rushing Yards als Ashton Jeanty.
Wow. Wow, wow, wow. Also, Marion Hampton, Chargers Running Back, Rookie logischerweise. Ashton Jeanty, Rookie bei den Raiders. Ich finde, es ist ein sehr guter Take, weil er schon sehr unwahrscheinlich ist.
Aber nicht,
er ist nicht ausgeschlossen, so. Weil wir wissen natürlich von beiden auch nicht zu 100%, wie sich ihr Spiel in die NFL übersetzt. Ashton Jeanty ist natürlich der Hype-Spieler durch und durch.
Ja.
Der absurde Zahlen im College aufgelegt hat, aber wir haben beide auch pre-Draft gesagt, mal gucken, ob seine Spielweise ähnlich gut in der NFL funktionieren kann, weil er ja schon sehr auch übers Körperliche, über Contact-Balance kam, was einfach in der NFL dann auch nochmal schwerer wird, weil der Contact, den du in der NFL hast, einfach nochmal ein bisschen mehr reinschallert und schwerer zu überwinden ist.
Und der Take wäre, finde ich, sehr, der Take wäre zu hot, wenn es jetzt irgendwie Runs oder sowas wären, weil ich glaube, wir beide sind uns relativ sicher, dass Ashton Jeanty mehr Workload bekommt. Aber wir haben halt eine Situation mit 2 Backs, die beide hochgepickt wurden. Klar, Jeanty nochmal höher, aber normalerweise, das ist ja schon so der erste Hinweis, Backs, die in der ersten Runde gepickt werden, in der Regel führen die auch dann, oder haben die unter den Rookie-Backs dann auch die meisten Yards und die meiste Workload. Und beide in Situationen kommen mit Coaches, die den Ball laufen wollen. Pete Carroll, Chip Kelly in Las Vegas und Jim Harbaugh und Greg Roman bei den Chargers. Das heißt, diese werden beide schon auch ihre Workload kriegen. Und der Case für mich hier wäre eben, mit dem ich es dir noch schmackhaft machen würde, Jeanty wird mehr kriegen, mehr Carries.
Ja.
Aber Hampton hat halt vielleicht mehr Big Plays von den beiden.
Ja. Ich glaube trotzdem nicht dran. Ich glaube trotzdem nicht dran, weil ich glaube, der Unterschied in Carries wird nicht zu unterschätzen sein. Weil Ashton Jeantys Hauptkonkurrent ist Raheem Mostert. Der, das ist kein schlechter Back, aber in die Jahre gekommen und für mich jetzt nicht die ganz große Bedrohung, was die Carries und den Workload angeht. Gleichzeitig haben die Chargers Najee Harris geholt, ich weiß, angeschlagen. Aber der wird seine Carries bekommen, wenn er dann fit ist. Plus die Verletzung von Rashawn Slater bei den Chargers hat für mich wirklich die Aussicht der Offense nochmal echt getrübt. Und vor allem, was die Rushing-Offense angeht. Ja, das ist nur ein Spieler in der 5er-Line, aber er ist der beste Spieler und einer der besten der Liga auf seiner Position. Natürlich, die Raiders-Offense wird jetzt wahrscheinlich insgesamt nicht besser sein als die Chargers, aber für mich ist es dann doch eine Volume-Frage Und ich habe ja Ashton Gentry als individuellen Spieler auch noch mal ein gutes Stück vor Omarion Hampton Pre-Draft gehabt. Da muss ich schon so ein bisschen zumindest auf meine eigene Analyse vertrauen. Ich will es nicht komplett ausschließen, weil es ist jetzt nicht hirnrissig. Ja, es kann auch immer, also wenn die Raiders Offense wirklich Murks ist, ja, dann wird es schwer, da mehr Rushing Yards zu haben. Deswegen, ich gehe in die Mitte. Ich gehe in unser mittleres Tier.
Oh, okay, lauwarm.
Lauwarm.
Okay.
Weil es für mich auch im Vergleich zu anderen Takes, die ich noch mitbringe, schon noch einer der möglicheren ist.
Ich hätte jetzt, also so wie du es geframed hast, dachte ich, du landest auf heiß.
Dachte ich auch, aber dann, ja.
Ich glaube, ich lande auf heiß mit dem Take, weil ich, also alles, was du gesagt hast, beschreibt eigentlich mein ganzes Argument mit, ich glaube ja sogar, könntest mir hier verkaufen, dass die Raiders Offense besser sein wird als die Chargers Offense dieses Jahr. Das wird mich jetzt nicht, also
ich will es auch nicht komplett ausschließen, aber dann,
ja.
Also dann bin ich wirklich gespannt, welche Takes du von mir, die ich dir mitbringe, du in die kälteren Kategorien packst. Wenn das ein heißer Take für dich ist, dann bin ich sehr gespannt, wie diese Folge für dich verlaufen wird.
hau mal den ersten raus.
Also okay, du gehst in heiß, ich gehe in lauwarm. Mhm. Gut. Mein erster Take kommt von Jakob01 und ist ein Jaden Daniels Take. Jaden Daniels Hot Take. Und zwar, Jaden Daniels wird jedes Spiel machen und die Commanders werden trotzdem Letzter in der NFC East und picken Top 8.
Das ist für mich, also ich schwanke zwischen viel zu heiß und heiß für den Take. Mhm. Also schon sehr weit oben, auch hier wieder.
Und hier, für alle Kölsch Berlin-Fans, ich glaube, Adrian Franke hat sich eine ganz, ganz klassische Gyros-Bomber-Falle gestellt. Weil du musst jetzt alles an dem Omarion Hampton Ashton Gentry Take messen, den du in heiß gepackt hast.
Ja.
Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Aber gut, das ist der Reiz an diesem Format.
Ich glaube, ich lande ja bei heiß mit der Argumentation, dass es gibt ja einen Case einfach drumherum. Wir haben ja gerade über die Commanders gesprochen, vergangene Woche. Die Umstände letztes Jahr waren quasi, also hat quasi alles perfekt geklappt. Die Umstände waren nicht perfekt, aber es hat quasi alles perfekt geklappt. Was enge Spiele, Last-Second-Siege, Fourth-Downs, all diese Sachen angeht. Wir haben drüber gesprochen, gegen wie viele Backup-Quarterbacks die gespielt haben. Wir haben drüber gesprochen, wie viel schwerer der Schedule wird. Das heißt, wir haben jetzt doch gar nicht drüber gesprochen, da glaube ich auch nicht dran, aber es kann natürlich passieren, dass Jaden Daniels so einen kleinen Second-Year-Hangover hat, wie es CJ Stroud beispielsweise auch hatte in Houston. Ich glaube, es gibt viele Takes, die nahelegen, dass die Commanders schlechter sein werden, auch ohne, dass wir irgendwie sagen, Jaden Daniels verpasst 5-6 Spiele. Und wenn die Defense so schlecht ist, wie ich es glaube, dass sie es sein könnte, dann ist es halt ein Team, das vielleicht jede Woche 30, 34 Punkte braucht, um Spiele zu gewinnen. Wenn sie dann auch einen deutlich stärkeren Gegner-Schedule und gegnerischen Quarterback-Schedule haben. Deswegen ist es für mich tatsächlich mehr als lauwarm. Lauwarm wär hier viel zu milde, einfach weil wir beide, glaube ich, bei den Giants dann doch sehr niedrig sein werden in dieser Division.
Ja, aber pass auf, folgendes Szenario.
Ja,
das bei den Commanders, was du alles beschrieben hast, trifft ein.
Mhm.
Wir haben, oder Defensive Coordinator haben ein komplettes Jahr Tape zur Verfügung von Kingsbury, von Jaden Daniels. Also eine offensive Regression ist ja nicht ausgeschlossen. Die Defense, wie gesagt, die wird wahrscheinlich nicht besonders gut sein. Und angenommen, die Cowboys Passing Offense allen voran ist richtig stark. Die Giants-Defense ist eine Top-5-Defense in der Liga. Ich meine, da renne ich bei dir offene Türen ein.
Dann also Top-5 wäre bold, aber ja.
Naja gut, wir sind ja hier im Bereich der Bold-Prediction. Aber ist es für dich ausgeschlossen, dass die Giants eine Top-5-Defense haben? Also wirklich ausgeschlossen?
Ja, weil ich habe gesagt, 10 ist ihr Ceiling.
Okay.
Deswegen wäre 5 dann schon deutlich über. Also, was heißt ausgeschlossen? Die Chargers hatten letztes Jahr eine Top 6 Defense. Insofern ausgeschlossen ist, glaube ich, dann immer. Dafür ist es dann doch zu schwer zu predikten. Aber es ist schon weit weg von oder klar weg von dem, was ich predikte für die Giants.
Also, ich gehe hier in heiß. Für mich klar über dem Ashton Gentry und Marion Hampton Take, weil für mich hier deutlich mehr passieren müsste. Also wir bräuchten eben diese Regression der Commanders, vor allem der Offense, wahrscheinlich auch eine von Daniels, aber gleichzeitig sage ich halt bei Jaden Daniels auch, diese Rushing- und Playmaker-Skills, die sind halt einfach da und die geben den Commanders, glaube ich, offensiv eine Baseline, die höher ist als, also selbst wenn die Cowboys und Giants überraschend gut sind, ich glaube nicht, dass beide, na gut, es reicht eins, es müssten beide besser sein.
Also genau, ja, genau. Also der Case für mich wäre dann schon so, dass Washington, was ist der Floor für Washington? Ich glaube, so musst du den Case ja eigentlich denken. Was ist der realistische Floor, Siege technisch für Washington?
Naja, aber realistisch, dann sind wir hier im falschen Format. Man muss schon noch man muss einen Schritt weiter denken als der realistische Floor.
Den du dir vorstellen
könntest. Wir müssen schon Crash-Out denken.
Was wäre das für dich? 6 Siege?
5. Das wäre Crash-Out. Oder meinst du, also realistisch sind es bei mir 7 wahrscheinlich.
Ja, realistisch bin ich auch bei 7. Okay, sagen wir 5.
Ja.
Die Cowboys gewinnen mehr als 5 Spiele. Also so skeptisch du auch bei den Cowboys bist, mehr als 5 gewinnen die Cowboys. Okay, ich bin gespannt. Und dann sind halt die Giants. Die werden halt der Knackpunkt dafür.
Ja.
Und wir haben jetzt, die Giants haben einen super schweren Schedule und all sowas. Aber wenn die, das würde ja dann nur heißen, die Giants müssen 1-2 Spiele mehr gewinnen, als wir denken. Und das ist jetzt nicht völlig unrealistisch. Deswegen finde ich, kann ich das für mich verkaufen, dass ich das in der gleichen Range wie Hampton Genty sehe.
Okay. Was ist dein nächster Hot-Take?
Hat mir auch sehr gut gefallen. Der nächste kommt von Stefan G. Und der Take ist, die 6 First-Round-Quarterbacks der 2024er Draft-Klasse, also Caleb, Daniels, May, Penix, McCarthy und Bo Nix, führen ihre Teams alle in die Playoffs und starten damit eine neue Ära in der NFL. Also im Kern Washington, Denver, Chicago, Minnesota, New England und Atlanta sind alle Playoff-Teams.
Okay, nochmal langsam. Washington, Atlanta, Broncos,
Bears,
Vikings,
Patriots.
Okay, lass mich mal das eins nach dem anderen durchgehen. Das ist natürlich jetzt immer so, dass derjenige, der den Hot Take mitbringt, auch schon sich seine Gedanken darüber gemacht hat. Und der andere muss erstmal bei null anfangen. Also.
Klar.
Washington haben wir natürlich gerade drüber gesprochen. Aber die Chance ist schon relativ hoch, dass sie es auch dieses Jahr wieder in die Playoffs schaffen könnten. Ist zumindest jetzt nicht ausgeschlossen.
Ja.
Ja. Ich würde es eher über 50% bewerten. Mit wem mache ich weiter? Mit den Broncos?
Auch ein Playoff-Kandidat.
Ja, auch, glaube ich, über 50% Wahrscheinlichkeit für mich.
Ja.
Die Bears deutlich wahrscheinlicher als letztes Jahr. Und letztes Jahr waren wir schon optimistisch. Aber das ist für mich auch eins der wenigen Teams mit Hype dieses Jahr.
Gut, und letztes Jahr muss man ja fairerweise sagen, waren wir halt fälschlicherweise optimistisch.
Das stimmt.
Der Optimismus war ja nicht gerechtfertigt.
Auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen. Mhm. Die Division ist halt ekelhaft dafür, aber im Rahmen des Möglichen. Die Patriots. Ich glaube, dass die Patriots ich will nicht zu viel vorweggreifen, aber eine überraschend starke Saison spielen werden. Relativ unwahrscheinlich in dieser Conference, aber nicht ausgeschlossen. Wen habe ich jetzt noch vergessen?
Falcons und Vikings.
Falcons können alleine über die Division reinkommen. Bei den Vikings bin ich halt, also JJ McCarthy ist halt der Einzige, den wir noch gar nicht gesehen haben. Dementsprechend tapp ich da so ein bisschen im Dunkeln. Gleichzeitig muss man sagen, es ist einfach das stärkste Grundgerüst, das stärkste Team wahrscheinlich von allen.
Ja. Mit Denver zusammen aber, ja, ansonsten.
Also das Problem an diesem Take ist die Menge der Sachen, die passieren muss. Also, wenn man jetzt gesagt hätte, bis auf eins dieser Teams schaffen es alle rein, wäre ich, glaube ich, ins oberste Tier gegangen. So halte ich es für möglich. Aber es muss schon einfach sehr viel zusammenlaufen, dass wirklich alle diese Teams, alle diese Quarterbacks reinkommen. Ich gehe in kühl, also das zweitunterste.
Ich bin hier bei lauwarm gelandet und ich werde jetzt natürlich nicht spoilern, aber ich habe 4 dieser 6 Teams alleine in meiner realistischen Prediction reingetippt. Insofern bin ich halt nicht weit weg von diesem Take. Und die anderen beiden, die ich nicht reingetippt habe, von denen habe ich mit einem positiven Rekord getippt. Mhm. Insofern ist es für mich ein Take, der relativ nah dran ist. Du hast natürlich recht, es muss viel passieren. Und wir reden halt auch über allein, jetzt lasse ich mich keinen Quatsch erzählen, doch 4 NFC-Teams. Also du tippst ja 4 von 7 NFC-Playoff-Teams letztlich hier rein. Deswegen bin ich nicht bei kühl, aber ich bin bei lauwarm, weil ich bin vergleichsweise nah dran, näher definitiv als mit den ersten Takes, die wir jetzt hatten.
Ja, also, Adrian Franke bleibt im hotteren Segment unterwegs, so rein grundsätzlich. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob bei dir am Ende ein Take im untersten Tier landen wird, im eiskalten Tier.
Ja.
Lass mich doch mal anschließen. Es wäre jetzt nicht der Take gewesen, der jetzt als nächstes dran wäre, aber er passt so gut inhaltlich. Mhm. Weil es ist quasi das Gegenteil. Und zwar kommt der von Machtschlag. Machtschlag hat den Hot Take eingereicht. Old but Gold. Geno Smith, Aaron Rodgers, Russell Wilson, Joe Flacco, Matthew Stafford. Mindestens 4 von 5 tragen ihre Teams in die Playoffs.
Okay, sag doch mal die Quarterbacks.
Also Geno Smith, 34 Jahre alt. Aaron Rodgers, 41 Jahre alt. Russell Wilson, 36. Joe Flacco, 40. Und Matthew Stafford, 37. 4 von 5 tragen ihre Teams in die Playoffs.
Ist ja eigentlich nur die Frage, ob man es halt irgendwie den Browns oder Giants zutraut, oder? Weil Pittsburgh kann reinkommen, die Raiders können zumindest in diese Range kommen. Die Rams, denke ich, haben eine sehr gute Chance reinzukommen, wenn Stafford fit ist, klar. Die anderen zwei sind halt so unwahrscheinlich.
Ja, aber es muss von denen dann wiederum nur einer schaffen, weil es sind 4 von 5.
Genau. Einer von den beiden anderen. Aber die sind halt beide so unwahrscheinlich. Und natürlich, also ich habe jetzt gesagt, Raiders und Steelers können reinkommen. Aber das sind ja keine, das ist ja nicht über 50% Chance bei diesen beiden Teams, sondern eher auch darunter, dass ich hier wieder bei heiß bin. Das ist ein Take, der für mich mehr, der zumindest für mich zum Beispiel weiter, also heißer sozusagen ist, als der Take mit den 6 First-Round-Quarterback-Teams vom letzten Jahr. Weil das kann ich mir eher vorstellen, als dass einer aus Giants, Browns und Steelers und Raiders reinkommen.
Ja, ich bin, glaube ich, etwas optimistischer, weil ja nur eine Sache passieren muss eigentlich, die wir für uns wahrscheinlich ausschließen. Also
ja, aber die ist halt so unwahrscheinlich,
jetzt mal, dass also zum Beispiel Joe Flacco schließe ich aus. Da muss ich übrigens revidieren. Ich habe vor Jahren, ich glaube, das war unser erstes Jahr Downset Talk, da habe ich damals gesagt, das wird das letzte Jahr für Joe Flacco als Starting Quarterback. Zumindest zum Start der Saison. Das war, glaube ich, die Aussage. Das war noch bei den Ravens damals. Und der Take sah bis zu diesem Jahr wirklich gut aus. Aber gut. Ja. Joe Flacco schließe ich halt aus.
Okay. Das heißt, du tippst die Giants dann rein im Endeffekt.
Na, was heißt rein tippen? Ich tippe eher die Raiders rein als die Giants.
Ja, aber du musst ja die Giants reintippen, wenn du Flacco schon, Flacco, du darfst ja nur einen ausschließen.
Ja, genau. Also Rodgers und Rams halte ich für absolut möglich. Mhm. Und dann ist es halt, Geno Smith und Russell Wilson müssen beide reinkommen. Ich gehe aber auch in heiß. Ich muss auch in heiß gehen, weil, wie gesagt, man muss es ja auch immer mit den anderen Takes so ein bisschen vergleichen. Mhm. Und wenn ich um Marion Hampton versus Ashton Gentry in lauwarm habe, kann ich nicht hier in das gleiche Tier gehen.
Das stimmt. Ja, für mich ist hier wirklich der Take, weil ich habe es dir gerade gesagt, ich habe bei der Frage davor allein 4 von 6 straight up in meiner realistischen Prediction reingetippt, plus die anderen 2 in Playoff Range. Und das ist hier halt bei weitem nicht der Fall. Gut, dann bin ich wieder dran. Ich habe eine Frage, die offensichtlich von mehreren Leuten eingereicht wurde, zumindest so zusammengefasst. Niklas PK nenne ich jetzt mal hier stellvertretend. Und zwar der Take ist, die Seahawks Defense wird mehr Interceptions haben, als die Browns Offense Touchdowns macht. Ich hab dir mal, um es ein bisschen greifbarer zu machen, weil ich finde so zahl, das ist ja sehr.
Ich bin gerade schon in den Stats direkt unterwegs gewesen, um da ein bisschen was an die Hand zu bekommen.
Ich hab dir die Zahlen mal mitgebracht. Die Browns hatten letztes Jahr 27 Offensive Touchdowns. Die ja. Vikings haben die Liga mit 24 Interceptions angeführt.
Nochmal, wie viele Touchdowns?
27 hatten die Browns, mhm. 27 Touchdowns. Und die Vikings haben letztes Jahr die Liga mit 24 Interceptions angeführt. Deswegen mochte ich diese Frage, weil es, oder diesen Take, weil es letztes Jahr halt schon so relativ nah beieinander war, wenn wir jetzt natürlich, das muss man dann in dem Fall predikten, dass die Seahawks die Liga in Interceptions anführen.
Ja. Und wir müssen davon ausgehen, dass man auf, dass die Browns auf jeden Fall noch ein paar weniger Touchdowns machen, oder? Sonst ist es
ja,
doch.
Ja, schon, ja. Also 27 Interceptions in einer Saison, das wäre schon extrem.
Vor allem, weil der Abstand zu Platz 2, also die Texans waren auf 2 mit 19, das ist schon mal
richtig.
Deutlich weniger.
Genau.
Packers und Steelers 17.
Genau.
Und die Browns müssten noch schlechter offensiv, zumindest dann in Sachen Scoring-Output sein. Nee, weil irgendeiner dieser Quarterbacks, und ich habe dann wieder gleich einen passenden Hot-Tag, den ich anschließen kann, aber irgendeiner dieser Quarterbacks
ja.
wird zumindest okay performen. Das wird dann vielleicht nicht viel Ausschlag oder das wird vielleicht nicht viel Impact haben, was so Siege, Record angeht,
ja.
aber schon ein paar Touchdowns und wir wissen ja, also es ist ja gerade bei Interceptions, ist ja so fluky. Die beste Defense der Liga kann trotzdem relativ wenige Interceptions haben.
Ja.
Dementsprechend gehe ich hier. Ich gehe hier sogar in viel zu heiß. In ultra heiß, ins oberste Tier.
Okay. Da werde ich jetzt hier nicht gehen.
Also, warte mal, nochmal der Hot Take. Also, was genau ist nochmal der Hot Take? Damit ich jetzt keinen Quatsch erzähle.
Seahawks Defense hat mehr Interceptions als Browns Offense, also kein Special Teams und sowas, nur die Offense Touchdowns macht.
Nee.
Bleibst du in viel zu heiß, ja, also im höchsten Tier quasi. Nee, ich bin hier bei heiß gelandet, weil das ist für mich tatsächlich das Äquivalent zu dem Hampton-Genty-Take. Das ist heiß, es ist nicht ausgeschlossen, also es ist kein völlig absurder Take, aber es müsste halt schon sehr, sehr viel in jeweils bei zwei verschiedenen Parteien sozusagen in Richtung laufen, die ich so nicht vermute. Ich kann mir vorstellen, dass die Seahawks die Liga in Interceptions anführen. Ich kann mir vorstellen, dass die Browns Offense richtig schlecht ist dieses Jahr. Also, man kann ja auch sein, dass die beiden Rookie-Quarterbacks ab Woche 6 reinschmeißen und die sind beide furchtbar und du hast irgendwie Wochen, wo du fast gar nichts scorest. Aber es ist mir, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, weil selbst schlechte Offenses dann doch irgendwie auf 24, 25 Touchdowns kommen und das ist halt schon eine Monster-Interception-Zahl. Deswegen, das ist für mich heiße Kategorie.
Hast du zufällig gerade die Zahl, also waren die Browns das Team mit den wenigsten Touchdowns?
Das habe ich nicht gecheckt, nee. Ich habe nur gecheckt, wie viele Offense-Touchdowns sie hatten, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Du weißt nicht, Giants müsste man mal checken letztes Jahr und Titans.
Warte mal, ich gucke gerade mal on the fly. Gut, ich habe jetzt leider nicht die Menge der Touchdowns, aber zumindest waren die Browns mit den wenigsten erzielten Punkten. Also die Wahrscheinlichkeit schon auch groß, dass sie die wenigsten Touchdowns gemacht haben.
Und 27 ist ja auch schon echt wenig. Also.
Und sie haben vor allem, ich sehe das gerade, 258 Punkte haben die Browns gemacht. Die Giants haben 273 gemacht. Ja. Das ist schon nochmal auch ein Unterschied.
Mehrere Touchdowns mehr. Was haben die Titans gemacht?
Die Titans sind da weit weg, die sind bei 311.
Naja, gut, okay.
Da gibt es sogar noch ein paar andere, die weniger Punkte in Summe gemacht haben.
Deswegen für mich heiß, kann ich mir absolut nicht vorstellen, aber es ist für mich nicht komplett ausgeschlossen, weil wenn die Offense völlig implodiert, so, dann genau. Okay.
Ich sag, das passiert nicht.
Okay.
Dann schließe ich aber mit dem passenden Hot Take an. Ich muss ihn nur finden. Oder habe ich den rausgenommen? Nee, hier ist er. Und zwar von Norbert Lengemann. Die Browns setzen mehr Quarterbacks ein, als sie am Ende der Saison Siege haben werden.
Der ist gut. Der ist sehr gut.
Der ist sehr, sehr gut. Lass dich erstmal drüber nachdenken und dann gebe ich dir ein paar Fakten.
Okay, also mein erster Gedanke war jetzt, wie viele Quarterbacks könnten die Browns realistisch einsetzen? Ich glaube, vier. Von vier gehen wir ja fast aus. Also mal schauen, was, na, wie dann der Kader am Ende aussieht und so weiter. Aber selbst wenn sie nur am Ende mit drei in die Saison gehen sollten, das wären dann Flacco und die zwei Rookies, schätze ich mal, sind wir uns doch eigentlich alle sicher, dass sie alle drei spielen. Und dann braucht es ja nur eine Verletzung mal noch irgendwie und dann kommt noch ein Vierter rein. Oder ist irgendwas in der Saison läuft nicht wie geplant oder keine Ahnung was. Deswegen, ich würde mal die Zahl, wie viele Quarterbacks sehen wir bei Cleveland? Vier.
Das Over-Under, was ja. Siege der Browns angeht, ist bei den Buchmachern bei 5,5.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich würde halt auch bei vier Siegen wahrscheinlich im Moment landen. Was war der Take? War es mehr oder
die Browns setzen so mehr Quarterbacks mehr ein, Quarterbacks, als sie am Ende der Saison Siege haben werden.
Ich glaube, den würde ich in kühl packen. Weil drei Siege für die Browns und vier Quarterbacks kann ich absolut sehen.
Ja. Weißt du, was das Lustige an diesem Take ist? Der ist letztes Jahr eingetroffen.
Ja, stimmt, klar. Die haben letztes Jahr diverse Quarterbacks gehabt.
Und deswegen ist er halt per se nicht mega hot. Dass sich das wiederholt, ist der hotte Part an diesem Take. Aber letztes Jahr waren es drei Siege und man hatte, und ich, also wir reden hier wirklich nur, ich bin nur von Starting Quarterbacks, also die mindestens ein Spiel Starter als Starter reingehen.
Ja.
Und das war letztes Jahr der Fall. Winston, Watson, DTR, wo wir der Dorian Thompson Robinson, so, ne?
Genau.
Und Bailey Zappi hat ein Spiel als Starter bestritten. Und das waren, wie gesagt, drei Siege. Ja.
Also da hast du meinen kühlen Take, weil den finde ich, also das wusste ich jetzt, das hatte ich jetzt nicht parat, dass es letztes Jahr so war.
Du gehst nicht in eiskalt?
Nee, weil ich schon dafür.
Also es sind alles Hot Takes, ne, Adrian? Das weißt du schon.
Ist schon klar. Aber vier Siege, finde ich, für die Browns, da fehlt, das ist absolut in der Range, was ich mir vorstellen kann. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es vier Siege und vier Quarterbacks sind am Ende. Deswegen kühl. Und was ja auch ein Case ist, jetzt haben wir den ganzen negativen Cases gemacht, was, wenn einer der Rookies gut ist? So, dann spielt er ja. Dann zum einen gewinnen sie dann wahrscheinlich ein, zwei Spiele mehr, aber und zum anderen tauschen sie dann nicht die Quarterbacks durch.
Ja. Glaubst du aber nicht, dass Kenny Pickett zumindest ein Spiel als Starter bekommt?
Das ist jetzt tricky durch unsere Aufnahmezeit, weil es gibt ja schon auch Gerüchte, dass Pickett entweder gar nicht im Kader steht oder noch ein Trade-Kandidat ist. Ja, so. Ja. Ich kann es mir natürlich vorstellen. Ich kann mir aber auch, das könnte ja auch ein Szenario sein, jetzt sind wir sehr theoretisch, aber weiß nicht, Flacco macht die ersten 5, 6, dann kriegt Pickett 3 und dann kommt Sanders rein und der ist tatsächlich gar nicht so schlecht und sie bleiben einfach bei Sanders. Das Szenario gibt es ja auch.
Also ich gehe auch in kühl. Ich bin ganz ehrlich, ich wollte in eiskalt gehen, aber ich weiß ja nicht, was du mitbringst und ich lasse mir zumindest die Option noch offen, weil ich sag jetzt auch nicht, also für mich müsste eigentlich in eiskalt, also ins untere Tier, ein Take kommen, wo ich sage, das passiert, wo ich wirklich...
Genau, der unter einer normalen Prediction so sein könnte.
Ja, aber dann ist es kein Hot Take. Also das wird, glaube ich, das wird,
glaube
ich,
nicht kommen. Ist ja auch ein eiskalter Hot Take quasi.
Ja, so einen, weiß ich nicht, ob du so einen mitbringst. Ich glaube nicht. Aber ich gehe trotzdem in kühl, weil, wie gesagt, ich kann mir eben auch vorstellen, dass sie entweder 4 oder 5 Siege holen. Wie gesagt, das Over-Under ist sogar bei 5,5, ne? Also,
ja.
Wenn sie 6 Siege holen und
dann keine Chance halt, genau.
Dann keine Chance. Deswegen kühl, aber.
Und selbst 5, also die werden ja keine 6 Quarterbacks einsetzen. Also das glaube ich dann selbst bei den Browns nicht.
Was ist dein nächster Take?
Nächster Take kommt bei mir von Du52. Und der Take ist, diese Saison werden der All-Time-Season-Rekord für Rushing und für Receiving fallen. Ich habe sie dir nochmal mitgebracht. Ja. All-Time-Single-Season-Rushing-Rekord ist nach wie vor Eric Dickerson mit den 2105 Rushing Yards. All-Time-Single-Season-Receiving-Rekord. Calvin Johnson 1964. Wir hatten letztes Jahr 2 Backs, die sehr nah dran am Rushing-Rekord waren, innerhalb von 200 Yards. Barkley war ja das große Thema, dass er dann Woche 18 nicht gespielt hat mit knapp über 2000 Yards und Derrick Henry knapp unter 2000 Yards. Receiving war Jamar Chase immerhin so gut 200 Yards in der Range mit 1708 Receiving Yards. Wir hatten Cooper Kupp 2021, der war ganz, ganz nah dran. Dem haben 18 Yards gefehlt am Ende, um den Rekord zu brechen. Also es gab sowohl Rushing als auch Receiving in den letzten Jahren immer wieder mal Spieler, die zumindest nah dran waren.
Also mein erstes Bauchgefühl war viel zu heiß. Wird nicht passieren. Mhm. Ich bleibe auch dabei. Ja. Und ich sag dir auch warum, weil wenn ein Rekord geknackt wird, dann wird es einer sein. Beide. Mhm. Also bei den Rushern.
Das wäre ein riesen Zufall auch einfach.
Das wäre ein mega Zufall. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit höher, als es vielleicht vor ein paar Jahren waren, weil wir einfach diese Spiele mehr haben. Mhm. Was einfach natürlich dazu führt, dass diese Rekorde früher oder spät gebrochen werden. Aber beide in einem Jahr. Und wenn ich dann so an Spieler denke, also ich finde, bei Rusher sind wir kommendes Jahr. Es gibt ein, zwei Rusher, wo ich sagen würde, die könnten auch dieses Jahr wieder echt viele Yards haben und dann, wenn es richtig gut läuft, in die Nähe kommen. Aber ich kann mir bei keinem vorstellen, dass diese Spieler den Rushing-Rekord
verlieren. Vor allem bei den beiden halt, die letztes Jahr nah dran waren, sind auch alle so Henry, Alter, Barkley, die Volume, die er letztes Jahr hatte, alle haben doch so, also gerade auch, wenn ich da an Fantasy jetzt denke, alle sind so ein bisschen, pieke ich den wirklich so hoch, weil, also die Frage ist ja, ob die überhaupt wiederholen, was sie letztes Jahr gezeigt haben. Und da haben wir auch nochmal 100 bzw. 200 Yards gefehlt.
Ja, wo ich finde, es gibt so ein, zwei Backs, die werden so viel Volume bekommen und sind individuell so gut, dass sie vielleicht einen von den beiden ablösen können. Aber trotzdem glaube ich eben nicht, dass.
Ja.
Aber es kann passieren. Es kann passieren. Also, wenn Saquon Barkley wieder so eine Saison hat und dann vielleicht sogar Woche 18 dann spielt, weil die Eagles eben noch nicht safe sind,
ja,
who knows?
Ja, ja.
Aber
du bist
welcher Receiver?
Viel zu heiß, ne?
Welcher Receiver? Also Jamar Chase glaube ich nicht, weil Chase. T. Higgins muss man, also wenn T. Higgins mal wirklich es schafft, eine ganze Saison durchzuspielen, das ist wahrscheinlich noch der hottere Take, aber T. Higgins ist da. Gleichzeitig, wie krank soll diese Passing-Offense denn sich wiederholen nochmal?
Ja.
Können die dieses Niveau aufrechthalten und wer sonst?
Ich habe hier überlegt, CeeDee Lamb, wenn die Cowboys
George
so viel
Pickens wird
werfen,
viel mehr Volume bekommen als alle CeeDee Lamb-Teamkollegen in den vergangenen Jahren.
Aber die werden halt vielleicht auch viel mehr werfen als in den vergangenen Jahren. Könnte ich mir vorstellen.
Als letztes Jahr.
Na gut, letztes Jahr hatten sie halt Dak die halbe Saison nicht. Ich weiß nicht, wie viel. Also ja. Das ist ja eine andere Rechnung. Und was ich mich gefragt hatte, Justin Jefferson. Wenn die halt sagen, J.J. McCarthy, jeder dritte Ball geht sowieso zu Justin Jefferson, so ein bisschen jetzt überspitzt formuliert. Das wäre noch so ein Take, wobei ich da denke, dass die deutlich mehr den Ball laufen werden als in den vergangenen Jahren.
Ja, und wie viele Spiele ist Addison gesperrt? Doch nicht viele, oder?
Drei.
Ja. Hockenson wird diesmal von Beginn der Saison an dabei sein. Ja. Auch da sehe ich es nicht. Also ich gehe in viel zu heiß.
Ich gehe auch in viel zu heiß. Also der Take war für mich, das ist einer von zwei, die für mich so die unwahrscheinlichsten auf meiner Liste waren. Und ich muss natürlich hier in dem Fall auch, also ich habe das bisher so verkauft und ich glaube auch einigermaßen verkaufen können. Aber ich kann das nicht in die gleiche Kategorie wie Hampton hat mehr Rushing Yards als Ashton Gentry packen.
Das kannst du nicht machen.
Genau, deswegen für mich auch, das ist mein erster viel zu heiß.
Mein nächster kommt von Moschu unterstrich. Das wird Burrows letzte Saison bei den Bengals. Defense wieder komplett ass, ich zitiere nur. Offensive Line lässt ihn im Stich und danach geht er zu einem Super Bowl Contender.
Das kann ich schnell machen. Das ist für mich auch viel zu heiß. Das ist für mich unwahrscheinlicher als alles, was wir bisher hatten. Wahrscheinlich sogar unwahrscheinlicher als der Take, den wir jetzt gerade besprochen haben mit den Rekorden. Weil es einfach kein Szenario gibt, in dem die Bengals, nachdem sie jetzt gerade Jamar Chase und die Higgins verlängert haben, Joe Burrow in irgendeiner Art und Weise abgeben würden. Also vielleicht sehen wir dann den Headcoach-Wechsel oder keine Ahnung was, aber das ist für mich viel zu heiß.
Ja, also ich wollte ja hier eine schöne Abwechslung mit reinbringen, auch was die Bewertung angeht. Und ja, das ist ein Take, der viel zu heiß ist. Und das sag ich als jemand, der bei den Bengals sagt, das ist die am schlechtesten geführte Franchise der Liga aktuell. Aber wie du schon gesagt hast, du verlängerst nicht mit deinen Top-Spielern, um dann mit deinem absoluten Top-Quarterback nicht zu verlängern oder ihn zu halten. Ja, die Bengals haben jetzt schon mehrere Jahre der Prime von Joe Burrow verschwendet. Und was ich halt auch sage, ist, ich will nicht zu 100% ausschließen, dass, wenn das Szenario so eintrifft, wie Moschu es hier beschrieben hat, dass dann Joe Burrow vielleicht sogar denkt, ich muss hier weg. Um meine Karriere zu krönen, muss ich hier weg. Und dann bin ich gespannt, was das für eine Schlammschlacht wird.
Aber ich glaube, das wäre doch eher so in 2 Jahren dann. Also, weil dann würde doch jetzt in der kommenden Offseason ein neuer Headcoach kommen, wahrscheinlich irgendein Offense-Guy und so weiter. Und
einer,
dann,
den Joe Burrow,
wenn das dann, genau, den Burrow mag.
So ungefähr.
Richtig. Und wenn das dann schief geht, dann sind wir vielleicht an dem Punkt. Ich meine, die Bengals ist ja nicht so, dass es da keinen Präzedenzfall gäbe. Carson Palmer, der ja bis zu dem Punkt gegangen ist, seine Karriere zu beenden, damit sie ihn wegtraden. Aber ich glaube, da sind wir einfach noch mehrere Jahre Worst Case quasi entfernt, damit das passiert.
Und jetzt kommt das Totschlagargument. Das können sich die Bengals nicht mal leisten, selbst wenn Burrow unbedingt weg will, weil die hätten kommendes Jahr 56 Millionen Euro Dead Cap, nicht Euro, Dollar. Dead
Dollar,
Cap, auf den sie sitzen bleiben, wenn sie ihn traden sollten.
Nein, genau. Das ist für mich normal. Das ist für mich wirklich so Rivalry für die beiden All-Time-Rekorde werden in einem Jahr gebrochen.
Ja. Dein nächster Take?
Ja, das ist nochmal der andere, den ich auch sehr spannend fand. Der kommt von HKM Hertha. Und der Take ist, wir werden nach der Saison eine Division haben, in der jedes Team einen neuen Headcoach sucht.
Dann muss ein Team den Headcoach kicken, obwohl man in den Playoffs war.
Genau. Oder, weil ich habe jetzt natürlich über die Frage schon nachgedacht, was ich dir noch mitgeben würde, weil ich da zuerst nicht dran gedacht habe, aber es ist eigentlich auch legitim, Rücktritt. Ein erfolgreicher Headcoach tritt zurück und 3 andere werden entlassen. Sowas in der Richtung.
Okay, lass mich mal überlegen. Ich gehe sie jetzt mal durch. AFC East? Nein.
Weil Patriots.
Genau.
Richtig?
Ja, und ich glaube auch nicht, dass Aaron Glenn one and done ist. Das kann
glaube
passieren,
ich auch nicht, aber das
glaube.
Kann, aber, genau. Also Aaron Glenn one and done könnte passieren. Mike McDaniel rechnen wir fast ja schon damit. Und Buffalo, wenn die nochmal irgendwie blöd scheitern, keine Ahnung.
Ja, da so, bin ich ja derjenige,
Cases,
der sagt, dann müsste man das machen.
Die Cases kann man machen, aber Patriots sind da.
Aber die AFC East ist jetzt, also wie gesagt, das ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen, aber glaube ich nicht dran. AFC North glaube ich nicht dran. Selbst wenn die Browns und Bengals das machen und vielleicht sogar Mike Tomlin zurücktritt.
Mm-hmm.
Ravens, die haben doch gerade erst mit Harbaugh den Vertrag verlängert, oder?
Also ich sag dir mal, die AFC North war am Ende mein Favorit,
jetzt zu sehr
vorwegzugreifen.
Ich bin jetzt
einfach nur
hier quasi die Reihenfolge durchgegangen, aber ja, ich sehe den
Also
Punkt.
Gedankengang, so war für mich eben, die zwei werden entlassen, Tomlin macht Schluss, aus eigenem Antrieb, wie auch immer. Und Harbaugh habe ich hier mal aufgeschrieben, was, wenn die einen Titel jetzt gewinnen? Könnte der dann vielleicht sagen, so, Freunde, ich pack's.
Okay, dann, ohne jetzt recherchiert zu haben, nenn mir einen NFL-Headcoach, der nach einem Titel zurückgetreten ist. Bruce Arians? Hat der noch ein Jahr gemacht?
Nee,
oh, nee, Arians ist zurückgetreten,
aufgehört,
ne?
Oder? Ja, der hat aufgehört.
Gut, dann habe ich selbst meine Frage direkt beantwortet, mit dem ersten Gedanken, der mir in den Kopf kam. Ja, aber Bruce, ist Harbaugh der Typ dafür?
Also du musst ja ein bisschen hot halt wieder denken.
Vor allem
du darfst
Bruce
jetzt ja nicht sagen, das ist deine
schon alt und gesundheitlich ja auch
richtig,
nicht mehr
aber du
auf
darfst
der Höhe.
Ja jetzt nicht deine, du darfst jetzt nicht deine, also das soll ja nicht dein realer Take werden. Du musst ja ein bisschen hot denken. Und ich hatte halt am Ende überlegt, wenn ich bei 3 Teams das argumentieren kann und mir für das 4. eine semi-hot bis hot Argument einfällt, deswegen bin ich bei der Division gelandet. Aber geh mal weiter durch, ob du eine andere findest.
Ja, AFC South kann ich bei allen Teams AFC South kann ich bei allen Teams ein Szenario sehen, es hängt dann sehr an den Texans. Aber was ist, wenn die Texans was ist, wenn die Texans nochmal enttäuschen? Wie sehr auch immer. Vielleicht gewinnen sie die Division, scheitern wieder in der ersten Runde und die Verantwortlichen gucken da drauf und sagen, ey, wir haben hier ein Win-Now-Team, wir haben einen jungen Quarterback, wir haben so viel investiert.
Ja,
bei da, muss schon, Ryans, da muss schon viel verkehrt laufen. Aber will ja. ich nicht ausschließen, weil die anderen drei absolut möglich.
Ich glaube halt, dass zwei Jacksonville davon, nicht One and Done machen wird, nachdem sie jetzt so viel umgeschmissen haben.
Wer?
Also ich glaube, Jacksonville One and Done ist unwahrscheinlicher als zum Beispiel Jets One and Done. So war jetzt einfach so mein Gefühl mit Liam Cohen. Und DeMeco Ryans, genau, ist für mich jetzt auch, würde mich brutal wundern.
AFC West auf gar keinen Fall.
Nee.
NFC East? Oh.
Washington, glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Philly, glaube ich auch nicht. Also, wenn Philly müsste schon.
Ja.
Müsste schon, ja, sehr, sehr. Also.
Doug Peterson war auch nicht mehr lange da, als nachdem er den Super Bowl gewonnen hat. Glaube ich aber auch nicht. NFC North kann ich mir nicht vorstellen.
Nein,
auf gar keinen Fall.
NFC North war für mich die unwahrscheinlichste.
Ja, absolut. Da sehe ich es bei keinem Team.
Genau.
NFC South. Ich kurz durchgehen.
So ein bisschen.
Ja, Außenseiter-Chancen.
Bugs, wenn die Bugs total einbrechen.
Ja, aber das glaube ich nicht.
Die Falcons halt, wenn Penix es nicht ist und die Falcons sind wieder defensiv mies und so. Ich glaube halt, sowas wie Carolina zum Beispiel. Ich meine, der Owner ist super ungeduldig, das wissen wir. Aber wenn es jetzt mit Bryce Young nicht klappt, dann würden die doch nicht sagen, so, dann ist wieder alles neu. Sondern ich glaube, dann dürfte schon Dave Canales auch seine Wahl da treffen. Und Saints ist halt neuer Head Coach.
NFC West schließe ich auch aus. Dafür werden die auch alle zu gut sein, glaube ich. Deswegen
und ich kann mir nicht vorstellen, dass in einer Offseason McVay und Shanahan irgendwie gehen oder gegangen werden.
Für mich ist es AFC North oder AFC South. Und ich gehe hier nicht, ich schließe es halt nicht wirklich aus, deswegen gehe ich in Heiß.
Ich bin auch in Heiß gelandet. Also auch, weil jetzt, wir haben jetzt die Abgrenzung, im Moment bin ich noch ganz zufrieden. Ich weiß nicht, was von dir noch kommt, aber im Moment bin ich ganz zufrieden mit den Abgrenzungen.
Also du hältst das für genauso wahrscheinlich, wie dass Marion Hampton vor Ashton Jeanty in Rushing Yards landet.
Am oberen und unteren Spektrum dieser Gruppe, aber ich glaube, den Case für die AFC North kannst du halt halbwegs machen und es hängt vor allem an den Ravens dann.
Ja. Gut.
Aber ich kann es auf keinen Fall in die gleiche Gruppe wie Burrow und hier All-Time-Rekorde, beide Pfeile in einer Saison packen.
Mein nächster Take kommt von MalteBoy3000. Wir sprechen über die Bears. Nee, gar nicht wahr. Wir sprechen über die Lions. Aber wir sprechen über Ben Johnson. Quasi. Vielleicht sollte ich einfach den Take vorlesen. Ben Johnson war ein Magier. Die Lions Offense funktioniert gar nicht mehr. Die Defense overperformt nicht wieder. Und sie verpassen die Playoffs.
Das finde ich. Also gut. Die Offense funktioniert gar nicht mehr. Das glaube ich nicht unbedingt. Aber das ist für mich kühl, weil die Lions haben einen sehr schweren Schedule. Sie haben wichtige Spieler verloren. Sie haben beide Coordinators verloren. Sie haben mehrere Coaches dahinter verloren. Die Division ist super stark. Es gehört einfach nicht so viel dazu, dass die vielleicht nur 9 Spiele gewinnen. Und dass wir gar nicht danach sagen, irgendwie jetzt in Detroit, jetzt ist das Weltuntergang, sondern dass wir einfach halt sagen, okay, das war halt für ein immer noch sehr gutes Team, aber ein Übergangsjahr. Und sie haben halt nur 9 oder 10 sogar gewonnen und verpassen damit die Playoffs. Deswegen, der ist für mich nochmal kühl.
Das würde aber bedeuten, dass ein Team, was letztes Jahr 15 Siege geholt hat, mindestens mal 5 bis 6 Siege schlechter performt.
Ja, das werden wir vielleicht sogar mehrfach haben, weil ich glaube auch nicht, dass die Vikings nochmal 14 Spiele gewinnen.
Ja, aber 5 bis 6 Siege weniger, dann sind sie bei dir kein Playoff-Team.
Habe ich auch nicht gesagt. Mm-hmm. Aber jetzt spoiler mich nicht. Mm-hmm. Aber ja, also Vikings 9 Siege.
Der J.J. McCarthy-Believer lässt die Vikings. Da wirst du auf Tour aber Feuer bekommen von mir. Da kannst du dich jetzt schon mal drauf vorbereiten.
Also. 9 Siege für die Vikings, finde ich, ist realistisch. Ist nicht unrealistisch.
Ich kann das komplett nachvollziehen. Und es wäre kein Mega-Schocker, vor allem, ich habe mal so ein bisschen geguckt, gab es das schon mal in der jüngeren Vergangenheit vor allem? Und es wäre definitiv nicht das erste Mal, aber es wäre schon ungewöhnlich. Also ich habe ein Beispiel gefunden, das waren die 2017er Vikings, die eine brutal gute Offense hatten. Top 10 in EPA per Play, mit Case Keenum wohlgemerkt. Und Pat Shurmur, der Offensive Coordinator damals, ist 2018 weggegangen. Man hat sogar sich auf Quarterback verbessert mit Kirk Cousins, individuell betrachtet, aber hatte 2018 eine Bottom 10 Offense und hat die Playoffs verpasst.
Ja, da hast du schon mal einen Case gemacht für McCarthy. Manchmal dauert es halt auch einfach ein Jahr.
Ja, wo, ja. Ja, ein anderes Beispiel sind die Falcons ein Jahr vorher. 2016 die Falcons, die beste Offense der Liga, mit Kyle Shanahan als OC. Meiste Punkte pro Spiel, EPA per Play auf Platz 1. 2017 Shanahan zu den 49ers. Playmaker, Quarterback, alles gleich geblieben. Offense deutlich schlechter. Sie sind aber wieder in die Playoffs gekommen. Zwar nur als Dritter in der Division, aber sie sind in die Playoffs gekommen. Deswegen dieses nicht in die Playoffs kommen.
Aber wie viel war der Drop-off? Was hast du es gesagt? In Siegen?
Hab ich nicht gesagt. Kann ich jetzt hier mal on the fly nachschauen. Also sie hatten dann in dem schlechten Jahr 10 Siege, sind damit Dritter geworden und ein Jahr vorher haben sie die Division mit 11 gewonnen.
Na gut, okay. das kam dann erst später wahrscheinlich, ne? Das kam so ein bisschen schrittweise, die.
Ja, aber der offensive Einbruch war krass.
Ja, aber gut, ich meine, es kann ja sein, dass wenn du ein Team hast, das gerade jetzt, wenn wir auf die NFC gucken, dieses Jahr, da werden wir auch viel drüber sprechen noch nächste Woche, aber das Wildcard-Rennen in der NFC ist einfach super breit. Das Wildcard-Feld in der NFC ist einfach super breit. Ich bin drauf gelandet, dass ich ein, zwei Teams wahrscheinlich haben werde, die mit 10 Siegen nicht in die Playoffs kommen in der NFC. Was ich in der AFC zum Beispiel gar nicht erwarte. Deswegen muss man immer überlegen, okay, Playoffs ja, aber wie sehr ist der Drop-Off und sozusagen, was bedeutet das im Kontext der Conference in dem Fall? Und da könnte ich mir halt schon vorstellen, dass, also wir haben jetzt über die Vikings geredet, eigentlich ging es ja um die Lions, dass die Lions halt eben nur in Anführungszeichen 10 Spiele gewinnen, was ja immer noch eine gute Saison ist. Und damit aber die Playoffs verpassen. Deswegen.
Ich habe natürlich jetzt noch nicht meine Prognose gemacht, deswegen kann ich auch nicht so richtig einschätzen, für wie wahrscheinlich halte ich es, dass die Lions wirklich die Playoffs verpassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das am Ende bei meinen Tipps, wenn ich die Saison durchgetippt habe, rauskommt. Ah, ich wollte eigentlich in lauwarm gehen, aber ich kann es nicht. Welchen Take von dir hatte ich nochmal in kühl? Es war meiner, den ich in kühl hatte. Ne?
Ja, ich glaube, es war keiner von mir.
Ich hatte den Browns Quarterback in kühl. Ja, dann muss ich hier mindestens auch in kühl gehen.
Ja, also für mich ist kühl ist eigentlich perfekt. Ich finde, kühl ist genau das, wo dieser Take reingehört. Weil
Moment, die Browns hatte ich nicht in kühl. Nee.
Was hattest du denn in kühl?
Ja, ich weiß es nicht mehr.
Du hast es wahrscheinlich wieder nicht gemacht, aber der Lions-Schedule, den wirst du dir ja noch angucken, wenn du dann
die Predictions machst.
Genau, du wirst ja durchtippen. Und sie spielt, also die Division spielt ja unter anderem gegen die AFC North dieses Jahr. Das ist quasi die Division-Kreuzung. Die eigene Division ist super stark. Und dann sind da halt unter anderem noch drauf die Chiefs, die Bucks, Commanders, Eagles, Cowboys, Rams. Dass die nur 10 gewinnen, ist. Ich sage jetzt ja gar nicht, dass das meine Prediction ist. Wir sind ja immer noch im Bowl-Territorium, aber dass die nur 10 gewinnen, ist, glaube ich, nicht so unrealistisch.
Ja, ich gehe in kühl. Aber mit Tendenz zu lauwarm, weil ich Stand heute nicht wirklich daran glaube, aber ich kann es definitiv nicht ausschließen. Gerade, was man halt hier nicht vergessen darf, ist, ja, hier wird jetzt die Offense herausgehoben wegen Ben Johnson, dem Verlust von Ben Johnson. Aber wie gesagt, der Aaron-Glenn-Verlust kann ja mindestens genauso essentiell sein und genauso viel Impact haben.
Auf jeden Fall.
Deswegen kühl. Ja, doch, kühl. Kühl ist, glaube ich, der richtige Kompromiss.
Okay.
Ich glaube, wir haben noch beide zwei Takes dabei.
Genau, noch zwei Takes. Mein vorletzter kommt von Michael K94. Dessen Take ist: Kein Team gewinnt mehr als 12 Spiele in der kommenden Saison und nur ein Team gewinnt weniger als 5. Ich habe dir mal die Zahlen mitgebracht. Letztes Jahr haben 6 Teams weniger als 5 gewonnen. Die Browns, die Titans, die Giants, die Jaguars, die Patriots und die Raiders. Und 5 Teams hatten mehr als 12. Die Lions, Chiefs, Eagles, Vikings und Bills.
Ausgeschlossen. Ausgeschlossen.
Ausgeschlossen als hottestes, als hottester Take, weil da bin ich nicht ganz.
Das muss ich jetzt noch für mich erörtern, aber mein erster Gedanke war absolut ausgeschlossen, weil es gibt immer ein Team, Minimum, das sich innen rausspielt und halt diese dann auch, weißt du, so typische diese One-Possession-Games alle für sich entscheidet, weil sie einfach so viel Selbstbewusstsein haben und wirklich in so einen, ins Rollen kommen. Und dann gibt es immer mindestens ein Team, das in sich zusammenfaltet. Also, dass sich komplett, das komplett einstürzt.
Darf ich dir mal die 23er-Saison ans Herz legen? In der 23er-Saison haben die Bills ihre Division gewonnen mit 11, die Chiefs ihre Division gewonnen mit 11, die Texans ihre Division gewonnen mit 10, die Cowboys mit 12, die Niners mit 12, die Lions mit 12, die Bucks mit 9 Siegen. Das einzige Team, das einen Sieg drüber war, war Baltimore mit 13. Fairerweise muss man sagen, mehrere Teams hatten weniger als 5. Ich glaube, es waren 3 Patriots, Commanders, Cardinals, Panthers. 4 Teams hatten weniger als 5 Siege. Das heißt, das müsste dann noch ein bisschen angeglichen werden. Aber vor 2 Jahren war es gar nicht so weit. Also gerade dieser Ausreißer nach oben, das war nämlich auch mein Gedanke. So, eigentlich ist so immer ein Team, das irgendwie so 14 gewinnt oder sowas. Die Ausreißer zumindest nach oben sind jetzt gar nicht so selbstverständlich sozusagen. Nach unten ist, glaube ich, der toughere Part, das zu predikten.
Ich habe versucht, hier gerade mal ein bisschen zu recherchieren. Das ist natürlich eine sehr mühselige Arbeit. Doch, es gibt also gerade nach unten gibt es immer Teams.
Genau. Ja.
Die halt einfach, weil wenn du scheiße bist, wenn du schlecht bist, dann gewinnst du halt auch keine Spiele in der NFL.
Richtig. Du hast eigentlich immer so 1-3 unter 5, ne? Oder so. Genau, 1 darf unter 5 sein.
Ach so, 1 darf unter 5 sein?
Genau, keins über 12 und nur 1 unter 5.
Ja, okay, ich gehe nicht ganz hoch, weil ich es nicht komplett ausschließe, aber ich gehe hier gerade mal durch. Selbst 2012 gab es ein Team mit 13 Siegen und 1, 2, 3 Teams mit unter 5 Siege. Das kommt schon sehr nah ran. Ja, ich klicke mich hier gerade durch die Jahre.
Also wenn der Take gewesen wäre, nur ein Team unter 4, hätte ich hier länger überlegt bei dem Take. Weil wir haben ja oft Jahre, wo halt ein Team gewinnt nur 3 Spiele und dann hast du irgendwie 3 Teams, die 4 gewinnen oder sowas in der Art. Das ist ja häufig so eine Aufteilung. Das hätte ich hier ernsthafter auch verkauft. So ist es so. Ich glaube, ich könnte einen Case dafür machen, dass wir eine ausgeglichene NFL haben und die Chiefs rennen nicht so weg und die Lions sind nicht mehr ganz so und so weiter. Dass die hochkarätigen Teams so ein bisschen wieder näher an die Mitte kommen und wir vielleicht wirklich keins mit mehr als 12 haben. Nur 1 unter 5 das passiert eigentlich nicht. Deswegen, also ich bin auch in Heiß gelandet, also in der zweithottesten Kategorie quasi, weil viel zu heiß haben wir, glaube ich, mit Burrow und den All-Time-Rekorden haben wir das, glaube ich, gut abgesteckt.
Okay. Ja. Also, ich sehe schon die Gyros-Bomber-Falle bei dir, ganz klar. Ich tendiere dazu, es in viel zu heiß zu setzen, je weiter ich mich durch die Geschichte der NFL hier klicke. Weil du ist das ein Gedankenfehler, aber mit einem Spiel mehr ist es ja auch leichter, über diese 12 Siege zu kommen. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Also, nee, du hast
eine Chance mehr. Eine Chance mehr.
Genau.
Nee.
Könntest jetzt natürlich auch sagen,
ich gehe in viel zu heiß. Dafür habe ich auch zu viele Teams, wo ich sehe, dass die gar nichts holen dieses Jahr.
Also du könntest natürlich den gleichen Case umdrehen und argumentieren, mit einem Spiel mehr haben auch die schlechten Teams eine Chance mehr, ein Spiel zu gewinnen.
Irgendwo. Ja, aber ja.
Theoretisch.
Aber wie gesagt, wenn du schlecht spielst, dann ist es in der NFL häufig so, dass dann irgendwann die Motivation weg ist und das Team irgendwie so.
Aber das ist jetzt, okay. Das finde ich jetzt aber zu. Das findest du genauso wahrscheinlich, wie dass die Bengals Burrow nach der Saison wegtraden.
Ja, okay, aber du findest es genauso wahrscheinlich, wie dass Marion Hampton Ashton Gentry hinter sich lässt. Okay, ich gehe in heiß.
Okay.
Ist ein guter Punkt. Ja. Ich gehe in heiß, weil, wie gesagt, mein erster Gedanke. Aber ich finde es nah an der Grenze, weil ich glaube halt einfach persönlich nicht dran, aber ich weiß, dass es passieren kann. Und du hast recht,
bei Joe
Burrow
Genau.
Das ist nahezu ausgeschlossen.
Genau, das ist so der Punkt. Ich halte es auch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ich kann zumindest irgendwie mir einen Case ausdenken. Bei Burrow nicht und bei den und bei den All-Time-Rekorden, dass die halt beide in einer Saison fallen, das wäre so, so unwahrscheinlich, dass das für mich nochmal eine eigene Kategorie quasi ist.
Jetzt kommen wir zu deinem Spezialgebiet. Special Team.
Ach du meine Güte.
Northjahr fragt oder behauptet, 3 neue Field Goal Rekorde innerhalb von einem Jahr. Das ist die Aussage.
Gibt es einen Field Goal Rekord, der nicht längstes Field Goal ist? Vergesse ich gerade irgendwas?
Nein, also ich gehe schon davon aus, dass es hier um die längsten Field Goals.
Also einer bricht den Rekord, dann bricht den noch einer, dann bricht den noch einer.
Ja, also er hat 3-mal gebrochen.
In einer Saison. Mhm. Jetzt müsste man wissen, wie viele Field-Goal-Rekorde sonst so pro Jahr gebrochen werden.
Also.
Was ich tatsächlich nicht weiß.
Also, es ist so. Der Rekord wird gehalten von Justin Tucker. Mhm. 66 Yards. Und wir reden hier über den wahrscheinlich besten Kicker aller Zeiten, der einen Dome gebraucht hat, also ein geschlossenes Stadion. Und soweit ich mich erinnere, ist der auf die Crossbar gedroppt und dann reingeflogen. Der beste Kicker
aller
Zeiten.
Ich erinnere mich, glaube ich, sogar an den Kick. War das nicht gegen Detroit?
Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es 2021 war und dass er seitdem nicht gebrochen wurde. Mhm. Es gibt insgesamt nur 4 Kicker. Oder waren es sogar nur 3? Habe ich mir die falsche Zahl aufgeschrieben? Weil mein Gehirn sagt gerade, 4 ist falsch. Aber auf jeden Fall, ich glaube sogar nur 3. Ich glaube, es gab nur 3 Kicker, die es geschafft haben, ein Field Goal über 64 Yards oder mehr zu kicken. Und deswegen, also es wird nicht mal jedes Jahr der Rekord gebrochen, wie gesagt.
Klar, ja.
2021, das letzte Mal. Brandon Aubrey hat letztes Jahr ein 65-Yard-Field-Goal gemacht und in der Preseason vergangene Saison, was nicht mehr dazu zählt, das ist ein unofficial Record, ein 66-Yard-Field-Goal.
Ja, und diese Preseason der Jaguars-Kicker mit dem, was waren das, 71?
70.
70, ja.
Cam Little hat in dieser Offseason ein 70-Yard-Field-Goal gemacht.
Ja, er kann's.
Er kann's und Brandon Aubrey kann es auch. Aber es, ja, nee, das lasse ich erstmal an Info stehen.
Ja, das ist für mich die gleiche Kategorie, wie die beiden All-Time-Rekorde fallen in einem Jahr. Weil man könnte jetzt einen Case dafür machen, dass es vielleicht einmal passiert. Also statistisch
das,
argumentieren, keine
und
Ahnung.
Und das wäre schon noch, würde ich sogar als Hot-Take noch durchgehen lassen.
Dass es einmal
er gebrochen
passiert.
Wird.
Ja. Dass er 2-mal gebrochen wird, wäre für mich wahrscheinlich schon viel zu heiß. Dass er 3-mal gebrochen wird, ist für mich wie Rushing- und Receiving-Rekord wird in einer Saison gebrochen. Das würde ich auf eine Ebene setzen, was die Wahrscheinlichkeit angeht. Wenn nicht sogar unwahrscheinlicher, weil es der gleiche Rekord ja 3-mal wäre.
Gehe ich mit. Das Ding ist halt, wenn man mir gesagt hätte, okay, mein Hot-Take ist, der Rekord wird gebrochen, hätte ich gesagt, wahrscheinlich sogar eiskalt, aber ich finde, es geht noch als Hot-Take gerade so eben durch. Weil wir haben eben mit Brandon Aubrey einen, wo wir wissen, der kann diese Distanz.
Du musst
aber
halt
du
immer
musst
gucken,
ja, um ihn zu brechen, so 67 Yards kicken.
Richtig. Also, eigentlich musst du gucken, spielt ein Top-Kicker in der ersten Saisonhälfte, bevor das Wetter schlecht wird, in Denver zum Beispiel. Das wäre sowas, wo ich drauf gucken würde. Genau. Also ich weiß auch, wir hatten jetzt gerade, letzte Woche war ein Preseason-Spiel in Denver und ich habe da das mitgekriegt, dass da die Kicker im Vorfeld, klar, ist halt im Warm-up, ist nicht die gleiche Situation, aber halt auch 70 Yard getroffen haben. So, das wäre vielleicht so noch ein Ansatzpunkt. Aber ja, das ist für mich schon die hotteste Kategorie, dass er 3-mal in einem Jahr gebrochen wird.
Also grundsätzlich muss man aber schon noch dazu sagen, ich glaube, die Tendenz geht schon dazu, dass wir jetzt häufiger mal noch ein längeres, oder was heißt häufiger, aber dass wir in der Zukunft auch mal ein 67-Jahrer sehen, vielleicht noch mehr 64, 65, 66. Wie gesagt, es gibt halt ein Field Goal, was getroffen wurde über 64, eins über 65 und eins über 66 in der gesamten Geschichte der NFL. Ich glaube, dass aber in diese 3 Kategorien noch mehr dazukommen werden. Wie gesagt, Brandon Aubrey, Cam Little, der wie gesagt in der Preseason easy ein 70-Jahrer getroffen hat, in einem Spiel. Aber was für mich halt am meisten dagegen spricht, ist, Coaches müssen sich auch dafür entscheiden. Es müssen überhaupt diese Situationen kommen, dass ein Head Coach sagt, okay, wir gehen jetzt aufs Field Goal bei dieser Distanz. Mhm. Und das passiert meistens ja nur Game Ending, wenn du wirklich keine andere Chance mehr hast. Oder halt vor der Halbzeit.
Genau, ja.
Und es wird halt gar nicht die Situationen geben. Einmal hätte ich gesagt, ja, gehe ich mit. Zweimal hätte ich gesagt, heiß. Dreimal viel zu heiß.
Vor allem, gerade jetzt auch nochmal im Vergleich zu dem anderen Take, zu dem Rekorde-Take. Du hast jetzt ja gerade gesagt, was hast du gesagt? Einmal 64, einmal 65 oder was wurde getroffen jeweils? Da können wir ja sogar einen Case machen, dass halt das Rushing und Receiving, da mehr Leute nah dran waren an den Rekorden die letzten 5 Jahre. Also insofern könntest du ja sogar da einen Case machen, dass jetzt die Rekorde für sich betrachtet sogar vielleicht ein Ticken wahrscheinlicher sind mit dem Einspiel mehr.
Ja. Ich finde halt, da hat dir jemand einen guten Gedanken und hat es ein bisschen zu sehr auf die Spitze getrieben.
Wahrscheinlich motiviert durch den 70, ja. Oder?
2 neue Field-Goal-Rekorde. Oh, ich wäre tempted gewesen. Ich wäre wirklich geneigt dazu gewesen zu sagen, ja, das ist nicht viel zu heiß, weil lass mal Brandon Aubrey einen 67er treffen und Cam Little dann im letzten Spiel, wo es um nichts mehr geht, dann plötzlich ein 68er.
Wie die Jaguars schon abschreibt wieder. Frech.
Ja, zu Recht. Absolut zu Recht. Und dann, okay, eine Sache, die ich übrigens auch noch recherchiert habe dafür, das war meine längste Special-Team-Recherche aller Zeiten.
Stark.
Weil manchmal gibt es ja auch Rookie-Kicker, die du so nicht auf dem Schirm hast, die jetzt gedraftet wurden, mit einem Monster-Lag, die einfach 80 Yard Field Goals im Training machen. Ja, gibt's nicht. Der höchst gedraftete Kicker waren mal wieder die Patriots übrigens. Andy Boregalis. Mhm. Und sein längstes Field Goal waren 56 Yards. Ich glaube im College.
Ja, da fehlen noch ein paar Meter.
Da fehlen einfach noch 10 Yards, um den Rekord einzustellen. Aber ich finde es einen sehr schönen Hot Take.
Sehr schöner Take ist auch meine letzte Frage, beziehungsweise mein letzter Take, den ich für dich habe. Das ist auch eine sehr spezifische Frage, die auch wirklich nur du beantworten kannst, würde ich behaupten. Sie kommt nämlich von Klaas Trowalczyk. Und der Take ist, Christoph Kröger gewinnt Kenny Pickett.
Komplett ausgeschlossen.
Wir haben es bisher 3-mal gemacht, glaube ich, gell?
Nee, 2-mal. Also ist jetzt das 2. Mal. Ach so, unser Kenny Pickett, Entschuldigung. Unsers.
Ja, natürlich.
Ich habe gerade, okay, das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Das ist natürlich klar, weil ich habe gerade gerade gestern erst das Tippspiel für unsere Supporter, was auch Kenny Pickett heißt, gelauncht. Und das ist ausgeschlossen, dass ich über eine komplette NFL-Saison nicht einmal vergesse, einen Spieltag zu tippen und mich gegen 499 andere Tipperinnen und Tipper durchsetze. Das ist, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wobei ich sagen muss, ich habe zumindest das ein oder andere Fußballtippspiel schon gewonnen. Damals beim Radio, sowohl Bundesliga, als auch, glaube ich, einmal irgendwo ein EM-Tippspiel. Und trotzdem, ich vergesse halt mindestens einmal zu tippen.
Ja, die Gefahr besteht. Aber bei uns ja nicht. Also wir haben es jetzt, ich habe da recherchiert, wir haben ja den wunderbaren Twitter-Account, also nicht wir, sondern einer von euch hat den gemacht, den Kenny Pickett-Account, der auch immer jede Woche die Tipps postet. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, dann haben wir 3-mal das bisher gemacht und ich habe alle 3 gewonnen. Das heißt, wo steht dieser Take bei dir?
Boah. Also, ob meines Naturell, sage ich eiskalt. Weil ich muss natürlich, ich trete ja keinen Wettbewerb an, wo ich weiß, dass ich nicht gewinne. Das mache ich grundsätzlich nicht. Und grundsätzlich, wenn es so einen Wettbewerb gibt, dann bin ich immer der Meinung, ich habe eine Chance zu gewinnen. Ich gehe in lauwarm. Ganz humble,
okay.
zurückhalten, weil.
Oh, wow.
Ich gehe in lauwarm, weil ich sage, natürlich bin ich von mir überzeugt, dass ich so einen Wettbewerb gewinnen kann. Gleichzeitig gucke ich auf die Historie und sage, okay, ich bin offensichtlich nicht so gut darin. Man kann es natürlich nicht ausschließen.
Also, gerade letztes Jahr war es ja auch sehr knapp, muss man jetzt fairerweise mal dazu sagen. Es waren, glaube ich, am Ende irgendwie 2 Punkte, ja. Irgendwie sowas. Also es war sehr, sehr eng. Ich hab dir kühl gegeben für den Take, weil ich dachte mir so, es ist relativ nah beieinander gewesen. Ja, ich habe jetzt die 3 Mal gewonnen, aber es war jetzt, also ich glaube, ein Jahr war es einigermaßen deutlich, die anderen 2 aber nicht. Und letztlich brauche ich ja nur mal irgendwie einen schlechten Streak über 3-4 Wochen und dann, deswegen, ich habe dir sogar kühl gegönnt. Ich dachte, du gehst wenigstens in kühl selber auch.
Finde ich angemessen. Ich bin, wie gesagt, lieber tief stapeln und dann hoch gewinnen. Mein letzter ist auch sehr schön für dich. Er hat jetzt nichts mit dir persönlich zu tun, aber ich sag mal so, mit einem ehemaligen Pre-Draft Nummer 1 Quarterback von dir. Königs Michel hat nämlich folgende Theorie aufgestellt. Anthony Richardson gewinnt den Super Bowl MVP mit den Rams.
Also Super Bowl MVP.
Ja.
Das heißt, er wird in Season irgendwann zu den Rams getradet, Stafford ist verletzt und
ich fand den so gut, weil der ist so wild.
Ja, den, also, okay, das ist jetzt tatsächlich der Take, wo ich am meisten sage, ja.
Ich wandle den ab.
Okay.
Also ja, Königs Michel kriegt hier einen Shoutout, weil geiler Gedanke. Ich wandle den ab. Und ich sage, der Hot Take ist folgender. Anthony Richardson wird zu den Rams getradet innerhalb der Saison und die Rams schaffen es mit ihm in die Playoffs.
Also er spielt quasi und dann kommen sie in die Playoffs.
Genau.
Okay, das macht es ein bisschen leichter, weil, also ich wollte gerade sagen, für den ursprünglichen Take.
Macht es leichter? Nee, es macht es schwerer hoffentlich, für dich zu entscheiden.
Nein, also ja, okay, aber leichter in der Einordnung, weil ich eigentlich gerade sagen wollte, der Take muss eigentlich in viel zu heiß, also der ursprüngliche Take.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
So ist es für mich. Also generell dieser Take, das ist jetzt der erste, wo ich so richtig den Omarion Hampton die Einordnung bereue.
Das erste
Weil hier
Mal.
Würde ich, ja, ja. den würde ich in heiß packen, so wie du ihn jetzt umformuliert hast, würde ich ihn in heiß packen. Aber ehrlich gesagt, ich muss ihn eigentlich in heiß packen, weil ich kann ihn nicht in viel zu heiß packen. Ich kann ihn nicht in die gleiche Kategorie wie Burrow wird getradet und 3 Kicker-Rekorde werden gebrochen.
Ich schon. Ich gehe in viel zu heiß. A, ich glaube, ich habe von Anfang an weniger an Anthony Richardson geglaubt. Ich glaube jetzt quasi gar nicht mehr an Anthony Richardson. Ich glaube nicht, dass wenn das mit Staffords Rücken nicht funktioniert dieses Jahr und die Rams auf Quarterback-Suche innerhalb der Saison sind, ich glaube einfach nicht, dass Anthony Richardson dann die Wahl ist, dass
glaub
das
ich
der
halt
Quarterback
auch nicht.
Ist. Ja. Also da holen die eher Kirk Cousins.
Ja, glaube ich auch.
Sprich, das schließe ich aus für mich. Und wie gesagt, ich glaube halt an ihn individuell nicht so sehr, dass ich glaube, dass er die Rams dann in die Playoffs bringt. In dieser Division, in dieser Conference.
Das sind schon
viel zu heiß. Selbst mit der Abwandlung noch. Aber trotzdem fand ich es einen sehr schönen Gedanken.
Es sind natürlich 3 Sachen, die passieren müssten. Gut, Stafford.
Die ich alle für unwahrscheinlich halte.
Na, Stafford verletzt sich. Weiß ich nicht.
Ja, okay.
Wie unwahrscheinlich das ist.
Ja, okay.
Aber die anderen 2 Sachen sind super unwahrscheinlich. Aber würdest du es genauso unwahrscheinlich bezeichnen, wie Joe Burrow wird getradet nach der Saison? Weil das war jetzt mein Hang-up.
Ja, weil es sich kumuliert.
Ja.
Weil das bei dem Burrow-Take ist es nur eine Sache und wie gesagt, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert bei den Bengals und wie gesagt, Joe Burrow einfach wirklich. Wenn da irgendwie durch irgendwelche Gründe das Tischtuch zerschnitten ist und er darauf besteht, wegzugehen, natürlich ist es wahnsinnig unwahrscheinlich, kaum prozentual messbar.
Ja.
Aber hier müssen 3 Dinge passieren, wie gesagt, von denen ich 2 ähnlich doll ausschließe. Und dann in Summe komme ich halt zu einem ähnlichen Ergebnis.
Ich glaube, du hast mich überzeugt, weil ich auch denke, dass selbst wenn mit Stafford was ist, die Rams erstmal bis auf weiteres Garoppolo einfach spielen lassen würden. Also die würden, glaube ich, gar nichts machen. Die würden vielleicht ein Backup suchen, einen Alternativen.
Genau.
Aber Garoppolo würde einfach spielen. Und der Backup, der würde dann nicht Anthony Richardson, sondern keine Ahnung wer, wen sie da holen würden. So jemanden. Gardner Minshew, wenn der verfügbar wäre. So jemand. Und nicht Richardson. Ich glaube, du hast mich überzeugt. Ich gehe in viel zu heiß.
Sehr schön. Das waren eure Hot Takes. Sehr schöne Vorschläge mit dabei gewesen. Und ich sag mal so, es gibt einen Hot Take, den ich ausgelassen habe.
Okay.
Weil ich den so gut fand, dass wir ihn so oder so ähnlich vielleicht nächste Woche nochmal hören werden.
Stark. Das heißt, du klaust einen Hot Take.
Naja, also schon natürlich mit Credits. Also ich cover den quasi. Okay. GEMA geht dann trotzdem an den Urheber. Aber vielleicht bediene ich mich. Vielleicht bediene ich mich aber auch nur bei der Idee. Aber das muss ich noch entscheiden. Aber den fand ich so gut, dass wir auf jeden Fall darüber sprechen werden, wie wahrscheinlich der sein kann.
Okay.
Weil zumindest einen Teil daraus werde ich in irgendeiner Form benutzen. So viel zum mysteriösen Teasing auf unsere Prognosefolge. Genauer kann ich es auch noch gar nicht teasen. Aber wie gesagt, da waren sehr schöne dabei. Das Einzige, was mich stört jetzt bisher an dieser Folge, an diesem Format, wir hatten keinen eiskalten Take dabei. Wir haben beide die Kategorie komplett freigelassen.
Hattest du einen, wo du selber dachtest, der könnte eiskalt sein? Weil ich hatte keinen in der, also, ich meine, die Leute schicken uns natürlich auch Hot Takes, wenn wir sagen, wir wollen Hot Takes haben. Deswegen war ich so vor, also ich habe selber auch keinen jetzt in meiner Auswahl gesehen, wo ich gesagt hatte, den könnte ich vielleicht in eiskalt und ist halt nicht da gelandet. So einen hatte ich halt auch nicht.
Ja, es gab ein paar, die fand ich halt einfach, da fand ich es nicht spannend, darüber zu reden. Vielleicht wären wir dabei eiskalt gelandet. Die habe ich aber ausgeschlossen, weil es einfach inhaltlich nicht so viel hergegeben hat. Ich dachte, dass wir bei den Browns, also mein erstes Bauchgefühl war bei der Browns-Frage mit den Quarterbacks schon,
ja,
dass wir da,
gut. Der war gut, ja.
Dass wir da, weil er eben so vorgekommen ist, dass wir da vielleicht in eiskalt rutschen. Ich habe mir sogar notiert eiskalt und bin dann aber davon abgerückt.
Ja, für eiskalt. Eiskalt müsste halt für mich echt nah dran sein an dem, was ich mir wirklich vorstellen kann. Und die Browns, das war der wahrscheinlich am nächsten dran war. Neben den, doch, wahrscheinlich schon der. Den hatten wir den Kühl, oder? Hatten wir den beide am Ende?
Ich weiß es nicht mehr. Gut möglich.
Aber es ist halt immer noch so dieses, die müssen halt nur ein Spiel mehr gewinnen. Und dann ist der Take chancenlos.
Das soll's aber an dieser Stelle gewesen sein. Wie gesagt, kommende Woche oder jetzt gerade, wenn ihr das hört, sind wir auf Tour. Und die Woche drauf gibt's dann unsere Prognose, unsere große NFL-Saison-Prognose. Und dann geht sie auch schon los, die NFL-Saison 2025.
Nicht mehr lange. Jetzt steigt auch wirklich so der Hype. Also Ich habe es jetzt eben in der Vorbereitung auf die Prediction-Folge. Die Takes da waren jetzt auch echt eine schöne, so eine ganz andere Art und Weise, ein bisschen auf die Saison zu gucken. Ich bin jetzt schon echt so langsam mit dem, ich habe richtig Bock.
Da gehen, glaube ich, viele mit. Wie gesagt, das war's an dieser Stelle. Wir hören uns kommende Woche wieder, kommenden Donnerstag oder sehen uns auf Tour. Macht's gut, tschüss.
Ciao, ciao.